Guten Morgen miteinander. Jesus möchte uns Leben geben, so miserables Leben, oder wie? Leben im Überfluss. Erleben wir Überfluss? Ja und nein. Wir könnten noch ein bisschen mehr bekommen, oder? Onitant, oh, Deutsch. Jawohl. Jesus möchte uns den Becher voll einschenken. Und wir haben ein Problem, dass wir nach einigen Jahren Christsein so ein bisschen sagen, wir wissen, wie es geht und wir lehnen uns zurück. Es gibt immer noch mehr. Halleluja, es gibt immer noch mehr. Und heute haben wir ein bisschen eine komische Predigt. Ist nicht so eine richtige Predigt, aber trotzdem wird uns ermutigen. Ich habe hin und wieder schon in einer Gebetsstunde sonst mal ein paar Dinge erzählt in dieser Richtung von diesem Zeugnis von einem Gottesmann, aber das macht nichts. Gott ist ein guter Gott. Und er möchte, dass wir lernen, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Und wo wir das schaffen, schaffen wir Dinge, die nicht möglich sind, weil Gott mit uns ist. In Abhängigkeit und Vertrauen zu Gott leben, das wird unsere neue Predigtserie sein. Es gäbe viel dazu zu sagen. Wir haben viele Vorbilder, die uns das vorgelebt haben. Jesus, das größte Vorbild. Paulus und so viele Gottesmänner, Gottesfrauen. Die Kirchengeschichte ist voll von Männern und Frauen Gottes, die das uns ausgelebt haben und sein praktisches Beispiel dazu geliefert haben. Und ich wollte eigentlich dieses Predigtthema lehrmäßig einleiten, wie sich das gebührt. Aber ich habe mich trotzdem entschieden, die Pläne durcheinander zu bringen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, einer handfesten, inspirierenden Biografie eines Gottesmannes, der uns viel näher steht, als ein Paulus, als ein Daniel, als eine Esther, weil sie einfach noch nicht vor so langer Zeit gestorben sind. Und in Abhängigkeit und Vertrauen zu Gott leben, da möchte ich noch mal sagen, weil Gott nicht lügen kann, genau, tja, Technik macht manchmal, was sie will, weil Gott nicht lügen kann, ist sein Wort Wahrheit. Es ist das höchste Niveau der Realität. Glauben wir das? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt Jesus, werden nicht vergehen. Aber die Tatsache ist es, dass wir viel leichter an Dinge glauben können, die wir anfassen können, oder? Obwohl Jesus sagt, es wird alles vergehen. Und trotzdem haben wir leichter, Dingen zu vertrauen, die wir wissen, eben ein Computer, der hat vorher noch funktioniert, jetzt funktioniert er nicht mehr. Wenn Gott etwas sagt, dann sind das nicht nur Worte, sondern das sind das bereits Tatsachen in der geistlichen Welt. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das bereits Ja und Amen in der geistlichen Welt. In Epheser 1,3, heute Morgen will das nicht, he? Kannst du mir auch noch schnell den anderen Präsenter geben? In Epheser 1,3 steht, dass wir bereits gesegnet sind mit allen geistlichen Segen in Jesus. Das bedeutet, dass im Himmel bereits vorgesorgt ist für alle unsere Nöte, für alle unsere Herausforderungen, denen wir auf dieser Erde begegnen. Wir sind bereits gesegnet, was unsere ökonomischen Bedürfnisse betrifft. Folglich müssten wir nicht mehr unter dem Joch der Armut leben. Die Bibel sagt uns hier, wir sind bereits gesegnet in unserer Gesundheit. Folglich müssten wir nicht mehr krank sein. Wir sind bereits gesegnet in unserer Familie. Folglich sollten keine Scheidungen und Trennungen in unserer Familie vorkommen. Wir sind gesegnet mit allem, was wir brauchen für einen geistlichen Dienst. Folglich sollten wir alle mit Freimütigkeit und Freudigkeit und Fruchtbarkeit dienen. Aber es gibt eine Herausforderung, eine große Herausforderung. Wie bringe ich diese Segnungen, die in der geistlichen Welt bereits Realität sind, in mein tägliches Leben hinein? Ich habe vor einiger Zeit einmal eine Predigt gehabt mit dem Titel vom Wissen des Wortes Gottes zur Offenbarung. Und da habe ich euch ausführlich dargelegt, dass wir Glauben und Offenbarung brauchen, damit die Dinge, die in dieser geistlichen Welt eben Realität sind, in die sichtbare Welt herübergebracht werden. Und mögen wir ein Verlangen haben, nicht nur zu wissen, sondern zu dieser Offenbarung zu bekommen, gerade auch was Glauben anbelangt. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel. Ich erzähle euch heute Morgen etwas von Smith Wigglesworth. Lass dich vom Apostel des Glaubens inspirieren. Und die Reflexion von heute Morgen ist die Frucht meiner unzähligen Bücher, die ich gelesen habe über Smith. Die meisten in Italienisch, einige in Englisch, einige in Deutsch. Es gibt so viel Material. Ihr seht hier, dass Smith, ich werde einiges zitieren, 1:1, dass das auch richtig rüberkommt. Smith war ein einfacher Spengler. Er hat gelebt 1859 bis 1947. Tina hat auf der Bibelschule die Frau des Gründers der Bibelschule gepflegt und sie hat jeweils erzählt von diesem Smith, wie er eben so ein Haudegen war, ein rauer Bursche. Wow, der Smith Wigglesworth ist eine Legende geworden, ein pfingstliches Phänomen, ein Mann Gottes des 20. Jahrhunderts. Er war viel unterwegs, auch hier im Bernbiet. Wow. Ein Zeitgenosse hat über ihn Folgendes geschrieben. Sein Lieblingsthema und fast sein einziges Thema war Glaube. Und was immer er für einen Text hervornahm, um zu predigen, am Schluss predigt er immer über den Glauben. Und so hat er bald den Spitznamen bekommen, Apostel des Glaubens. Sein Lieblingschorus, den er so gern gesungen hat, war Glaube nur, alles ist möglich dem, der da glaubt. Smith lebte seinen Glauben. Smith inspirierte zum Glauben mit allem, was er sagte und tat. Und deswegen wird das Studium dieser Lebensgeschichte auch uns ermutigen. Ich möchte einige Zitate von ihm bringen. Eines, das mir ganz unglaublich Eindruck macht. Oft kann ich in einem Moment des Glaubens mehr erreichen, als in einem Monat des Schreiens zu Gott. Wow, der hat die Offenbarung über den Glauben. Der sagt, wenn da ein Glaubensmoment ist, dann geht etwas ab. Und für all diejenigen, die noch nie das Vorrecht hatten, sich tiefer mit seinem Glaubensleben zu konfrontieren, hier einige Kostproben, dass wir wissen, von wem wir sprechen. Mein Freund sagte, sie ist tot. Er hatte große Angst. Was soll ich tun? Fragte er. Da trat ich, und er spricht von Smith, an ihr Bett und zog sie heraus. Ich schleppte sie quer durchs Zimmer, lehnte sie gegen die Wand und hielt sie aufrecht, da sie zweifellos tot war. So war der Mann. Ich schaute ihr ins Gesicht und sagte, im Namen Jesu gebiete ich dem Tod zu weichen. Von der Haarspitze bis zu den Fußsohlen fing ihr gesamter Körper an zu vibrieren. In Jesu Name befehle ich dir zu gehen. Ich sage nochmals, in Jesu Name befehle ich dir zu gehen. Und sie ging. Mamma mia. Ein Zeitzeuge berichtete, Tumore fielen aus dem Patienten auf den Boden. Er wusste den Willen Gottes für andere. Beine und Füße wuchsen, Taschentücher produzierten Befreiung von Süchten. Tausende wurden geheilt. Nachdem Smith für diejenigen, die er nicht persönlich besuchen konnte, gebetet hatte und ihnen ein Taschentuch dann gesandt hatte. Weit über die Grenzen Englands hinaus, Europa, Amerika, Indien, Afrika, eilte er von Feldzug zu Feldzug, ohne dabei verfahren zu sein in irgendeiner Methode. In Schweden wurde ihm verboten, bei seinen öffentlichen Versammlungen den Menschen die Hände aufzulegen. Und er hat sich da nicht stören lassen. Er hat gesagt, liebe Leute, wir beten jetzt für die Kranken. Eure Hand soll an euer krankes Organ gehen und wir beten zusammen. Und es sind so viele Menschen geheilt worden durch diese gemeinschaftliche Heilung, wie er dem dann sagte, dass er das immer wieder später auch praktiziert hatte. Er hatte keine Methoden. Er salbte Kranke manchmal mit Öl. Manchmal richtete er sich gegen Dämonen. Manchmal gebot er den Krankheiten. Manchmal legte er die Hände auf. Aber etwas, was wir von ihm lernen können, ganz grundlegend für seinen Heilungsdienst, war jedoch Gottes Wort. Ja, die Technik, lustig, hä? Uns wieder. Ja, genau. Super. 1922 war Wigglesworth in Neuseeland, dass wir so ein bisschen sehen, mit wem wir es zu tun haben. Sie hatten dort eine Evangelisation und er hat gebeten, dass die führenden geistlichen Verantwortlichen zum Gebet zusammenkommen würden vor seinen Vorträgen. Und dann sind sie gekommen, all diese Pastoren mit den schönen Krawatten. Und sie hatten begonnen zu beten, als Smith etwas verspätet den Raum betrat. Und als er seinen Mund zum Gebet dann öffnete, erfüllte die Gegenwart Gottes den Raum mit einer solchen Dichte und Kraft, dass einer nach dem anderen den Raum verließ. Unfähig, in dieser krassen, herrlichen, heiligen Gegenwart Gottes stehen zu können. Und ein Pastor wollte es durchziehen und er sagte, ich bleibe drin und was es kostet. Und es wird berichtet, dass er schlussendlich doch auf allen Vieren herausgekrochen ist. Er hat einfach gesagt, oh Gott, es ist zu viel für mich. Smith kam 1849 in Yorkshire in England zur Welt. Er kam zur Welt in einer ganz armen Familie. Er genoss keine Schulbildung. Er hat in der Schule nicht lesen gelernt. Und schon mit sieben arbeitete er in einer Wollspinnerei. Und irgendwie hat er immer schon eine Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Auch wenn seine Eltern überhaupt nichts vom Christentum wissen wollten. Aber seine Großmutter, wunderbar, dass es Großmutter gibt, oder? Die war eine eingefleischte Wesley-Anhängerin. Und die hat den kleinen Smithy zu den Gottesdiensten mitgenommen. Mit 8 Jahren hat sich dieser kleine Smith bekehrt und er erlebte offensichtlich in diesen jungen Jahren eine klare Wiedergeburt. Und sofort ist seine Berufung über sein Leben gekommen. Er hat begonnen, jedem von Jesus zu erzählen. Zuerst ist ihm die Mutter in die Finger gekommen und die hat sich gleich bekehrt. Er erzählte jedem das Evangelium. Und dann war er ein Teenager, 13. Seine Familie zügelte nach Bradford und dort engagierte er sich stark in einer Methodistenkirche. Er schloss sich dann der Heilsarmee an. Die Heilsarmee, das wäre auch nochmal so eine Geschichte. Wow, von den Bus, vielleicht erzähle ich euch das auch mal, ganz interessant. Und die hatten eine unglaublich starke Zeit dort. Und dort lernte Smith, welche Kraft durch Fasten und Beten freigesetzt worden war. Häufig beteten sie eine ganze Nacht durch und lagen auf dem Fußboden vor dem Herrn. Kein Wunder, gab es da Autorität in diesen Gottesdiensten. Wow, mit 17 lernte er jemanden kennen, bei dem er dann das Spenglerhandwerk erlernen konnte. Und dieser Lehrmeister hat ihn ermutigt, sich taufen zu lassen. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, das Wort Gottes sagt, wer glaubt, soll sich taufen lassen. Das hat er gemacht. Und dann hat er gelernt, praktische Spenglerarbeit zu machen. Aber es ging nicht lange und da musste ihn der Lehrmeister fortschicken. Wisst ihr wieso? Er hat zu schnell gearbeitet. Der Lehrmeister schaffte es nicht, ihm genug Arbeit zu verrichten, hat ihn einfach gesagt, geh weiter. Und so ist er weitergegangen nach Liverpool. Er ist dort angekommen, hat sich die Gesellschaft angeschaut, hat die Not in dieser Zeit gesehen und hat sofort begonnen, den Kindern in dieser Stadt zu dienen. Wow, Hunderte kamen, um ihn zu hören. Und mit seinem Lohn, den er von dieser Klempnerarbeit bekommen hatte, begann er Essen und Kleider zu kaufen für diese Kinder. Er führte jeweils einen Pony durch die Stadt und sammelte die Kinder ein, hat alles gegeben, um das Wort Gottes einfach weiterzugeben und die Liebe Gottes zu zeigen. Nicht genug, er musste auch in die Krankenhäuser gehen. Er hat evangelisiert. Und dann heißt es zum Beispiel so, der war ja noch jung, oder? Am Sonntag fastete er und betete er den ganzen Tag und wenn er dann diente, bekehrten sich mindestens 50 Personen. Ein Mann, der sich hingegeben hatten in einer so großen Not, ökonomischen Not seiner Zeit. Und so gut in die Heilsarmee sehr oft ein zum Sprechen, denn er war ein Mann, so wird es berichtet, mit viel Mitgefühl für die Menschen, die in der Not waren, die sich bekehrt hatten. Und dann heiratete er mit 23 Jahren dann die Frau seines Lebens, Polly, und die war noch erfolgreicher im Predigen als er. Wir haben keine Zeit, uns in diese Details zu investieren. Es wäre zwar sehr interessant, was da abgelaufen ist, wie die sich gegenseitig ermutigt haben. Sie bekamen 5 Kinder, aber der gute Smith hat immer alles in eine Waagschale gelegt, die 5 Kinder. Er hat dann Tag und Nacht gearbeitet, ist vom Glauben abgefallen. Aber eines Tages spürte er neu diesen Ruf, hat sich neu zu Gott gewendet, hat 10 Tage gefastet und gebetet und gesagt, Gott, ich komme wieder und steig wieder ein. Und dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann er die Gottesdienste in einer anderen Stadt zu besuchen. Und das war so die Zeit, wo gerade göttliche Heilung verkündet wurde. Wir leben in einer Zeit, wo diese Themen für uns normal sind, oder? Das war damals revolutionär. Und was hat der Smith gemacht? Das zeichnet ihn aus. Sofort suchte er alle Kranken zusammen, die er fand, und bezahlte für sie die Reisekosten zu jenen Gottesdiensten in dieser Stadt. Sensationell, oder? Der lebte für alles. Dann kam eines Tages auch seine kranke Frau mit und sie wurde schlagartig geheilt in diesen Gottesdiensten. Und das war ein Wendepunkt in dem Leben der Wigglesworths. Von da an konnten sie nicht mehr gebremst werden. Sie waren leidenschaftliche Verfechter der Wahrheit, dass Gott heilt. Ja, und Smith ist aufgeblüht und er hat die Kranken gesammelt, sie dorthin gefahren. Und als er dann eines Tages dort ankam, geschah's. Da waren die Verantwortlichen dieser Stadt, die diese Gottesdienste geführt hatten, die waren ausgeflogen, haben gesagt, heute, Smith, predigst du. Heute leitest du den Gottesdienst. Und das hat dem Smith nicht gefallen. Aber er hat sich dann doch widerwillig entschieden, doch zu predigen und da nicht das Fiasko noch größer werden zu lassen. Er hat über göttliche Heilung gepredigt. Und da schleppte sich ein Mann nach vorne nach seinem Aufruf mit 2 Krücken. Und Smith hat für ihn gebetet und er hüpfte umher nach dem Gebet wie ein junges Kalb, oder? Wow! Dann hat er ein Heilungsseminar durchgeführt. Es kamen 12 Menschen. Allesamt wurden geheilt, jeder Einzelne. Und dann begannen wirklich Dinge sich zu überschlagen. Dieser Heilungsdienst war wirklich dann über ihn gekommen. So wurde er zum Beispiel zu einer Frau gerufen, deren Arzt ihren Tod noch in derselben Nacht vorausgesagt hatte. Smith bat seinen Freund, den er zum Glaubensunterstützung mitgebracht hatte, mit dem Gebet zu beginnen, hat jemand mitgenommen, hat ja auch noch nicht so viel Erfahrung gehabt, oder? Doch nachdem sein Freund die sterbenskranke Frau sah, begann er für die zurückbleibende Familie zu beten, worauf Smith ihn lauthals zum Aufhören einfach bewogen hatte, oder? Dann hat er gebeten, den Mann der Frau soll doch beten für diese Situation. Und nachdem sein Gebet aber ebenso jämmerlich war, schrie Smith so laut, dass man es auf der Straße hören konnte, Herr, bringe sie zum Schweigen! Mama mia. So war er. Und er goss den ganzen Inhalt seines Saubelfläschchens über diese Frau. Zack! Er hatte eine Vision von Jesus, der ihn anlächelte. Und in einem Blick war diese Frau gesund. Und hat sogar noch ihren Ehemann überlebt. Wow. Wie gesagt, grundlegend für seinen Heilungsdienst war das Wort Gottes. Wir können so viel lernen von diesem Mann. Smith war der Meinung, dass alles, was er wissen musste, in diesem Wort zu finden war. Und so hat er gesagt, Frau, lerne mich lesen. Und die Frau hat ihn begonnen, lesen zu lernen. Böse Zungen sagen, dass Miss Wigglesworth nur ein einziges Buch in seinem Leben gelesen hatte, nämlich die Bibel. Und der Grund für seinen einseitigen, aber doch hohen Zeitkonsum in dieser Angelegenheit begründete er mit der reinigenden, mit der glaubensstärkenden Kraft des Wortes Gottes. Und er sagte zu seinem Enkel, Leslie, wenn ich die Zeitung lese, dann komme ich verschmutzter raus, als ich reingekommen bin. Wenn ich die Bibel lese, dann komme ich sauberer raus, als ich reingekommen bin. Und ich liebe es, sauber zu sein. Der würde unsere App auf unseren Handys samt dem Handy aus dem Fenster werfen wahrscheinlich. Jawohl. Je mehr Smith nämlich nach dem Wort Gottes hungerte, umso weniger erlaubte er irgendwelche Literatur, sei es eine weltliche oder sogar eine christliche, außer der Bibel in seinem Haus. Er war immer ein Extremist. Ja. Wigglesworth stand niemals vom Tisch eines Freundes auf, bevor er nicht, wie er es gesagt hatte, einen Bissen aus dem Buch genommen hatte. Und 1924 wurden dann die ersten seiner Predigten, die da stenografisch niedergeschrieben waren, gedruckt. Weißt du, wie das für eine Ehre war damals? Smith hat die Predigten gar nie gelesen. Er wollte lieber die Bibel studieren. Und er sagte, ich fühle mich nicht richtig angezogen, wenn ich nicht meine Bibel in der Tasche habe. Ich würde lieber ohne Schuhe ausgehen als ohne Bibel. Gewaltig, oder? Smith, der Draufgänger, 1907 kam die nächste Wende in seinem großen Leben. Er hörte, dass in Sunderland Menschen im Heiligen Geist getauft worden waren und in neuen Sprachen redeten, wie in der Apostelgeschichte. Das hat ihn nicht ruhig gemacht. Sofort dorthin gereist, ist einige Stunden gegangen. Er kam in die Versammlungen. Und er sah keine Manifestationen in der Kraft Gottes. Was hat er gemacht? Er hat den Gottesdienst unterbrochen. Macht das ihm nicht immer nach, oder? Und er hat gesagt, ich bin von Bradford hierher gekommen und ich möchte dieselbe Erfahrungen machen, wie die Gläubigen an Pfingsten und in neuen Sprachen reden. Doch ich verstehe nicht, wieso unsere Gottesdienste im Gegensatz zu den euren vom Feuer Gottes entzündet sind. Das war nicht so angenehm in dem Gottesdienst, oder? Er ist rausgegangen, hat sich 4 Tage zurückgezogen und hat Gottes Angesicht gesucht. Dann hat jemand für ihn gebetet nach diesen 4 Tagen, es war wieder eine Frau. Und in der Kraft und der Herrlichkeit des Herrn eingetaucht, hatte Smith wieder eine Vision. Er sah das leere Kreuz, er sah Jesus erhöht zu Rechten des Vaters und in Lobpreis und in Anbetung erfüllt über diesem Bild, begann er Gott zu loben und in neuen Sprachen zu reden. Wow! Und dann ging es wieder los, oder? Anstatt nach Hause zu gehen, marschiert er schnurstracks zurück in die Gemeinde, wo er vorher gestört hatte, vor 4 Tagen, oder? Da war gerade wieder ein Gottesdienst. Er unterbrach abermals und durfte eine Kurzpredigt halten. Und es wurden augenblicklich 50 Menschen auf wunderbare Weise im Heiligen Geist getauft. Und sie beteten in neuen Sprachen. Und das war damals ganz am Anfang und deswegen unglaublich, oder? Und diese Ausgießung des Geistes ist dann weitergegangen an seinem Heimatort in Bradford. Und im Verlauf von Jahren haben sich Hunderte von Menschen einfach diese Geistestaufe erlebt. Wigglesworth hat sein ganzes Leben hingegeben. Und die Heiligkeit Gottes, die Heiligung, das hat ihn ergriffen. Und es wird berichtet, dass überall, wo die Wigglesworths hinreisten und dienten, schienen die Menschen von ihren Sünden überführt zu werden. Als Smith eines Tages in ein Lebensmittelgeschäft kam, um dort einzukaufen, fielen Menschen zu Boden und haben Gott um Vergebung ihrer Sünden gebeten, auf den Knien, Mama mia. Und es wird berichtet, dass bei einer anderen Gelegenheit Smith an 2 Frauen vorbeikam, die arbeiteten auf dem Feld in der Natur. Und er sagt ihnen, seid ihr schon errettet? Boom! Sie gingen auf ihre Knie und haben Jesus als ihren Erlöser angenommen. Unglaublich. Und dann steht in einer der vielen Biografien nach all diesen Dingen folgender Satz. Darf man ja gar nicht hören, oder? Während der darauffolgenden Tage entwickelte es Mist die Gewohnheit zu beten und zu fasten. Wow, als hätte er das vorher nicht schon gemacht. Und dann ging es kurze Zeit und dann war sein Briefkasten voll mit Anfragen aus dem ganzen Land, aus England. Die sagten, komm zu mir, ich bin krank, bete für mich. Und das war der Moment, als Wigglesworth seine Klempnerfirma endgültig geschlossen hatte. 1913 verstarb dann seine Frau. Und das wäre nochmals eine super interessante Story. Zeithalber lasse ich die auf, es tut mir leid für euch. Das wäre auch nochmal, aber nein, unglaublich, okay. Aber Smith hat diesen Verlust unglaublich getroffen und das hat seinen späteren Dienst auch geprägt. Und Smith so gebeten haben, Gott, gib mir eine doppelte Salbung, die Salbung, die auf meiner Frau lag, soll nun auch auf mich kommen. Und es scheint, dass sein Dienst noch stärker und noch kraftvoller und noch durchschlagender war von diesem Moment an. Er ist dann durch das ganze Land gezogen mit seiner Tochter, mit seinem Schwiegersohn. Sie haben gedient. Und es war sehr ungewöhnlich zu jener Zeit, dass die britische Presse über religiöse Dinge berichtet hatte. Aber auf den Titelseiten wurde immer wieder von diesen Versammlungen von Smith berichtet. Unglaublich. Der Daily Mirror, die meistgelesene Zeitung, berichteten immer wieder von diesen dynamischen Diensten und Abenden. Und so sind viele Menschen gekommen, die überhaupt nichts mit der Kirche am Hals hatten oder einfach zu tun hatten. Smith hatte eben, wie gesagt, eine unglaublich tiefe Offenbarung über den Glauben. Er hoffte nicht, dass Gebete erhört wurden. Er hoffte nicht. Er rechnete immer damit, dass Zeichen und Wunder folgen würden mit der Glaubenskraft, wie man sie in der Apostelgeschichte liest. Seine Vorstellung und seine Erkenntnis waren, was den Glauben betraf, sehr konkret und die Liebe Christi, die durch ihn zum Ausdruck kam, brachte offenbar das Herz vor allem der Ungläubigen zum Schmelzen. Die Glaubenslehre von Smith, die war simpel. Glaube nur. Das war sein Glaubenssatz. Punkt. Smith war überzeugt, dass Gott niemanden bevorzugte. Er sagte, ich zitiere, es gibt eine Art von Glauben, die Gott dazu bewegt, 1 Million Menschen zu übergehen, nur um dich zu salben. Und dann verkündete er mit seiner Donnerstimme, der Glaube ist die Kühnheit, die sich über die Tatsache freut, dass Gott sein eigenes Wort nicht brechen kann. Glaube ist die stille Zuversicht, dass Gott meint, was er sagt und wir auf sein Wort hin handeln. Und weil er so ein Unikum war, haben viele versucht herauszufinden, was ist denn die Formel, was ist denn das Geheimnis von diesem Smith-Wigglesworth. Aber die Antwort ist sehr einfach, sein starker Glaube resultierte aus der intimen Beziehung, die er zu Christus hatte. Aus dieser Beziehung bekam er Impulse, manchmal die verrücktesten Dinge zu tun, oder? Es gibt viele eindrückliche Storys. Eine der eindrücklichsten finde ich diese. Er wurde zu einem schwer kranken, im Sterben liegenden Jungen nach Hause gerufen, um zu beten. Er ist gekommen, hat an die Haustüre geklingelt, die Mutter kam heraus und gesagt, leider kommst du zu spät. Du kannst nicht mehr für meinen Jungen tun. Und Smith sagte, Gott hat mich noch niemals zu spät irgendwo hingesandt. Aber er hatte ein Problem. Er hatte einen Termin in einer Kapelle. und hat gesagt, liebe Frau, ich habe jetzt keine Zeit zum Beten. Ich muss jetzt zuerst ein paar Stunden in den Gottesdienst. Ich komme zurück. Und in der Zwischenzeit, nimm die schönsten Kleider deines Jungen und stell sie bereit. Hatten gebetet, er hat gepredigt ein paar Stunden, ist zurückgekommen. Die Kleider lagen natürlich nicht bereit. Er hat alle rausgeschickt. Er ist alleine in das Zimmer zu diesem Todkranken, schon fast zu dieser Leiche gegangen. Und dann lesen wir Folgendes. Er wandte sich an das leblose Kind und erklärte ihm, dass nun etwas geschehen würde, was es noch nie zuvor erlebt hatte. Wenn ich meine Hände auf dich lege, wird die Herrlichkeit des Herrn diesen Raum erfüllen, bis ich nicht mehr auf meinen Beinen stehen kann. Ich werde hilflos am Boden liegen. In dem Augenblick, in dem Smith dem Jungen berührte, manifestierte sich die Kraft Gottes so stark im Raum, dass Smith zu Boden ging. Und plötzlich fing der Junge an zu rufen, das ist zu deiner Ehre, Herr. Und während der Junge sein Bett verließ und sich anzog, lag Smith immer noch am Fußboden. Der Junge riss die Tür auf und schrie, Papa, Papa, Gott hat mich geheilt, ich bin wieder gesund. Das Beste kommt noch. Das ganze Haus wurde von solch einer Herrlichkeit erfüllt, dass auch die Mutter und der Vater unter ihrer Kraft zusammenbrachen. Auch seine Schwester, die aus einer Nervenheilanstalt entlassen worden war, war plötzlich wieder in völlig normaler, gesunden geistlicher Verfassung. Die ganze Stadt war im Aufruhr und überall begann sich eine Erweckung auszubreiten. Wow. Weißt du, was für eine Kühnheit. Sie sagen, ja, ich bete dann schon noch für deinen Sohn, der jetzt gerade stirbt, aber lass mich zuerst predigen. Währenddem Smith der Glaube wuchs, lernte er ein weiteres Glaubensprinzip, nämlich, dass der Glaube in der Tat umgesetzt werden muss. Er entdeckte in der Bibel, dass die Menschen, die von Gott empfangen hatten, immer Schritte des Glaubens getan hatten, gemäß dem Wort Gottes. Und Smith glaubte, dass jeder Christ das, was er glaubte, in die Tat umsetzen musste, um etwas zu erreichen. Und wie er war, manchmal hat er da auch etwas tatkräftig mitgeholfen, oder? Während einer Versammlung in Arizona befand sich eine Frau, deren Beine durch Ischias verkrümmt waren. Und diese forderte Smith auf, laufe! Doch die gute arme Frau weigerte sich natürlich und ist stillgestanden, blieben wie ein Bock, oder? Und da hat der Smith ihr einen Stoß versetzt. Und dann rannte er mit der Frau, die sich krampfhaft an ihn festhielt, in dem Gebäude herum. Mama mia. Schließlich ehrte Gott ihre Handlung, indem er seine Kraft über sie kommen ließ und sie wurde augenblicklich vollständig geheilt. Und es wird berichtet, dass sie die weiteren Gottesdienste, dass sie sich weigerte, mit der Straßenbahn zu fahren. Und sie ist den ganzen Weg gelaufen. Sie hat gesagt, Gott, ich bin so glücklich, dass ich wieder laufen kann. Ich steige nicht mehr in die Straßenbahn. Wow. Und das sind eben so diese Dinge. Immer wieder zog sich Smith in sein Zimmer zurück, um mit Gott allein zu sein, um die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Denn er wollte mit ihm zusammenarbeiten. Smith war oft im Bernbiet. Er war bei der Mutter oder bei der Großmutter von einem Prediger, wo wir lange Zeit waren. Und jeden Morgen musste diese Frau Smith das Abendmahl bereitstellen, dass er alleine mit seinem Gott nahm am Anfang des Tages. Ganz interessant, ja. In seinen Gottesdiensten lenkte er die Aufmerksamkeit der Zuhörer immer auf das Wort und die Kraft Gottes und er steigerte damit einfach die Erwartung. Seiner Meinung nach hatte jede Handlung, jede Wirkungsweise und jede Manifestation einen einzigen Auslöser, nämlich der absolute Glaube an dieses Wort. Und weiter lehrt er, dass echter Glaube konfrontiert und dann wirksam wird, wenn man die Initiative ergreift. Und auch das ist wieder etwas, was wir von ihm lernen können. Smith war ein Mann, der große Barmherzigkeit hatte. Er war wirklich ein Rüppel. Aber so oft, wenn er mit Menschen gebetet hatte, weinte er, sind ihm die Tränen einfach über die Wangen gelaufen. Obwohl er menschlich so ein Bär war, so ein Donnerwetter, oder? Wow. Von Kritik und Verfolgung ließ sich Wigglesworth überhaupt nie beeindrucken. Zweimal wurde Smith in der Schweiz verhaftet. Er wurde beschuldigt, ohne Lizenz ärztliche Behandlungen durchzuführen. Typisch Schweizer, oder? Nachdem sich alle Vorwürfe zerschlagen hatten, wollten sie Smith mitten in der Nacht vom Polizeirevier entlassen. Aber dieser sagte, der Ernst würde das ähnlich machen, oder? Nein, ich werde nur unter einer Bedingung gehen. Jeder Polizeibeamte in diesem Haus muss vorher auf seine Knie gehen und ich werde für jeden Einzelnen beten. Mamma mia. In Sri Lanka wurden Menschen reihenweise geheilt, als sein Schatten auf sie fiel. Wow. Und jetzt kommt ein Thema, über das könnte man eine ganze Predigt auch haben. Trotz dieser Herrlichkeit, trotz dieser Salbung erlebte Smith am eigenen Leib Krankheiten, die auf sein Gebet hin nicht verschwanden. Auch er stand mit beiden Beinen auf der Realität der Erde wie du und ich. Es wurde bei Smith von einem Arzt diagnostiziert, dass er ein sehr fortgeschrittenes Nierenleiden hatte. Und er war nicht gut zu sprechen auf die Ärzte, darum ist er nie gegangen. Aber da war er wirklich ganz an einem schlimmen Punkt, oder? Und der Arzt hat ihm versichert, dass er sterben würde, wenn er sich noch nicht sofort operieren lassen würde. Und Smith war da dagegen. Und die Schmerzen nahmen mit jedem Tag zu. Und hinzu kam dann auch noch eine Nierenreizung. Das macht weh. Smith, der jede Nacht das Bett verließ, wand sich in Qualen auf dem Fußboden, während sein Körper versuchte, diese Steine auszuscheiden. Ein scharfkantiger Stein nach dem anderen kam raus. Du kannst sterben an diesen Schmerzen, das ist so grausam. Smith war davon ausgegangen, dass diese Tortur kurzfristig sein würde, doch insgesamt dauerte sie 6 lange und schmerzvolle, nicht Minuten, nicht Stunden, nicht Monate, Jahre. Und während dieser Zeit versäumte Smith jedoch keinen einzigen Gottesdienst, der auf seiner Agenda geplant war, und an manchen Tagen diente er sogar zweimal. Bei einigen Versammlungen betete er für nicht weniger als 800 Menschen, obwohl er selber unter grausamen Schmerzen litt. Nur wenn der Schmerz unerträglich war, hört euch das mal an, verließ er für kurze Zeit die Kanzel, um auf der Toilette einen weiteren Nierenstein auszuscheiden. Dann ging er wieder auf die Kanzel und hat weiter gebetet. Oftmals musste er selber das Bett verlassen, um für andere zu beten, die krank waren. Die wenigsten wussten, dass er die härteste Zeit seines Lebens durchmachte. Manchmal verlor er so viel Blut durch diese spitzigen Steine, dass er blass wurde. Manchmal haben sie ihn in Decken eingewickelt, dass er warm geblieben ist. Nachdem 6 qualvolle Jahre vergangen waren, hat er über 100 Nierensteine ausgeschieden, die er dann gesammelt hatte in einer Glasflasche. Und das ist das Zitat dieses Mannes, hört euch das an. Das hat er nicht gelernt auf der Bibelschule. Großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen kommen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du mal durch eine schwere Zeit gehst. Gott ist treu. Und was sein Wort sagt, das ist wahrhaftig. Viele Menschen geben auf. Ich sage dir, diese Schmerzen beim Nierenstein, die können dir das Leben rauben. Die können dir wirklich zum Aufgabengeben zwingen. Und nach 2 Jahren dieses grausamen Kampfes hat Smith Wigglesworth gebeten: Herr, schenk mir noch 15 Jahre, dass ich noch 15 Jahre dir dienen darf. Wow. Und so ist es gekommen. Gott hat ihn geheilt, auch auf diese Art und Weise ihn befreit. Es gibt viele offene Fragen. Und in diesen zusätzlich geschenkten Jahren von Gott bereist er die größten Teile Europas, Südafrikas und Amerikas. Smith war ein Mann, der hatte auch Humor, auch das möchte ich noch erwähnen. Als er in Wales gebeten wurde, das Abendessen zu segnen, das als Hauptgericht aus Schweinebraten bestand, sagte der Smith mit lauter Stimme: Herr, wenn du segnen kannst, was du verflucht hast, dann segne diese Schwein. Er muss eine legendäre Stimme gehabt haben. Und es gibt leider keine Tonaufnahmen. Es gibt noch einen einzigen Filmausschnitt von ihm, aber es gibt leider keine Tonaufnahmen. Aber was ich so herausgefunden habe, ist, er muss sich beim Predigen immer wieder verheddert haben mit seinen langen, umständlichen Schachtelsätzen. Und dann wieder erlöst er seine Zuhörer von ihrer Verblüffung, indem er engelsgleich in Zungen sprach und sofort die Auslegung dann auch gab. Und er bediente sich einer drolligen, sagt man, bildhaften Sprache. Und jemand hat gesagt, obwohl er angeblich die englische Hochsprache verhunzte, zog Wigglesworth große Massen an. Und etwas, das sehr berühmt ist von ihm, das hat auch eben diese Frau bestätigt. Am Anfang seiner Predigkarriere bediente sich Wigglesworth manchmal ziemlich rauer Methoden. Manche Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, versetzten diesen Mann in einen heiligen Zorn. Und wenn der Kranke erklärte, er habe Magenprobleme, dann musste er sich gefasst machen, dass Smith ihm einen Box in den Magen gab, Mama mia, und einen Dämonenaustrieb oder weiß ich nicht was. Die schlimmste Legende, die ich gelesen habe, bitte mach das nicht nach, besagt, dass er einmal ein deformiertes Baby über die Bühne gekriegt hatte, das darauf augenblicklich gesund war. Wow, mach das nicht nach, aber der Mann lebte eben mit Eingabe. 2 Praktiken kennzeichneten die Heilungsversammlung von Smith: der Gebrauch von Glaubenstexten und das Singen von Evangeliumsliedern, vielleicht so proklamativ, wie wir das heute gemacht haben. Und das sollte die Zuschauer ermutigen, aus dem Unglauben auszusteigen, aus dem passiven Glauben auszusteigen und sich Gott zuzuwenden. Was hat er für einen Lieblingstext? Das ist nicht schwer herauszufinden. Es war natürlich Hebräer Kapitel 11. Die Glaubenshelden, da gibt es auch Predigten von ihm zu lesen, wer das möchte. Smith war ein Pfingstler und er hat einige ganz mutige Weissagungen gemacht über die Entwicklung der Kirche, die sich später bewahrheitet hatten. Er war selbstlos, er war höflich und er war großmütig, er war ein englischer Gentleman. Aber er war auch direkt. Wenn zum Beispiel da jemand eine Geistesgabe brachte, die nicht von Gott war, dann hat er den augenblicklich abgestellt. Der musste sich hinsetzen und hat gesagt, das passt jetzt nicht. Sein Dienst fasste er in 4 Prinzipien zusammen. Das ist ganz interessant. Erstens, lies Gottes Wort. Zweitens, nimm Gottes Wort ein, bis es dich einnimmt. Ist genial, oder? Drittens, glaube Gottes Wort. 4, handle dem Wort entsprechend. Ich hätte noch eine ganze Liste von einigen Ausdrücken aus seinen Predigten 1:1. Ich picke mir ein paar raus, ich möchte aufhören. Er schreibt zum Beispiel, Glaube ist die wunderbare Gewissheit der persönlichen Gegenwart Gottes in dir, die dich verändert von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, bis du dahin gelangst, wo du mit Gott lebst und wo Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes durch dich denkt und redet. Unglaublich stark. Lehrmäßig gibt es ganze Bücher, aber die sind wirklich ein bisschen chaotisch. Er war kein Lehrer, aber einige Ausdrücke unglaublich. Er sagt zum Beispiel, Gott sprach, ohne irgendwelches Material zu haben, einfach das Wort, und diese Welt entstand in ihrer ganzen Schönheit durch die innenwohnende Schöpfungskraft der Substanz seines Wortes. Der Glaube ist wachstümlich, hat er geschrieben. Er schreitet fort und ist immer siegreich. Er ist kein Ort der Armut, sondern des Reichtums. Wenn etwas in der Bibel steht, pflegte Wigglesworth zu sagen, dann ist es so. Man muss es ergreifen und danach handeln. Trägheit im Glauben ist ein Dieb, der einem den Segen rauft. Vielleicht ein letztes. Es ist so, als gingen viele Christen am Meer spazieren und tauchen ihren großen Zeh ins Wasser, während der gewaltige, unermessliche Ozean vor ihnen liegt. Wow. Gott möchte, dass wir uns in die Tiefe wagen und von den Wellen tragen lassen, anstatt ständig nur am Ufer entlang zu paddeln. Und Smith Wigglesworth vertrat die Ansicht, dass Gott alle Gläubigen im Geist Gottes taufen möchte und durch sie Wunder tun möchte, wie es in der Apostelgeschichte steht. Jeder Gläubige. 1947 ist dann Smith Wigglesworth gestorben, anlässlich einer Beerdigung. Er war damals 88 Jahre alt, ohne Schmerzen und ohne Krampf ist er heimgegangen. Bis zum Schluss hat er gepredigt. Bis zum Schluss hat er für Kranke gebetet. Und das berührt mich so. Kurz bevor er gestorben ist, hat er sich bei einem Vater erkundigt, für dessen Tochter er gerade vor ein paar Tagen gebetet hatte. Er hat sie gefragt, wie geht's der Tochter? Robert Riordson, ein Mann, der von Gott den Auftrag bekommen hatte, Recherchen von Gottesmännern und Frauen zu tun, hat sich natürlich auch in dieses Thema von Smith hineingegeben. Und er hat folgende Formel über das Leben von Smith geschrieben. Glaube und Erbarmen gleich Wunder. Glaube und Erbarmen gleich Wunder. Und dann hat er geschrieben, ich möchte das zitieren, wurde die Kraft, in der Smith Wigglesworth lebte, von der Erde zurückgezogen? Natürlich nicht. Dieselbe Kraft, in der Wigglesworth diente, steht heute uns allen zur Verfügung. Wir brauchen nicht mehr Kraft, nicht neue Kraft. Wir müssen lediglich von unserem Glauben und unserer Barmherzigkeit Gebrauch machen, um diese Kraft zur Wirkung zu bringen. Nun steht unsere Generation vor derselben Herausforderung. Gott hat Männer und Frauen dazu berufen, in der Kraft des Himmels Städte und Länder einzunehmen. Wirst du den Ruf Gottes eingehen? Wagst du es einfach zu glauben? Empfindest du in deinem Herzen ein so starkes Erbarmen für die Menschen, dass du bei Gott bei seinem Wort nimmst und aktiv wirst? Das ist seine Herausforderung. Und ich schließe ab mit einem Vers, zwei Versen aus seinem Lieblingskapitel aus Hebräer 11. Die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangen, der Löwen Rachen verstopfte, des Feuers Kraft ausrüsten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Wow. Es gibt mehr für einen jeden von uns. Gott ist ein souveräner Gott, das stimmt. Aber er achtet auf unser Herz. Und die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die werden gesättigt werden. Und wir möchten eine Gebetszeit jetzt noch haben. Und vielleicht gibt es Menschen hier, die sagen, oh Gott, ich möchte einfach auch aus diesem Boot heraussteigen. Ich möchte nicht nur meine Zehen irgendwie am Anfang am Ufer in das Meer halten. Ich möchte hinausgehen auf dein Wort hin, in deine Augen schauen und im Glauben leben. Herr, schenk mir Gnade. Vielleicht gibt es Leute hier, die sagen, ich möchte neu mich entscheiden, in eine neue Intimität zu Jesus zu gehen. Ich möchte neu das Gebetskämmerlein aufsuchen, wie das missgetan hat. Ich möchte neu mich dem Wort Gottes hinwenden, wie Smith das so und so treffend vorgelebt hat. Ich möchte mich neu nach dieser Reinheit ausstrecken, die durch das Wort Gottes kommt, wenn es in meinem Herzen Anwendung kommt. Wir möchten für Menschen beten jetzt. Herr, wir möchten dir danken für diesen Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden ist wie wir, der ähnliche Probleme hatte und kannte wie wir, Herr. Aber der aufgeschaut hatte zu dir und von dir so viel Gnade bekommen hatte. Der auch gerungen hatte, aber der sich nicht einfach zufrieden gegeben hat mit einer Mittelmäßigkeit, Herr. Oh Jesus, ich bete für mein eigenes Leben, ich möchte mehr von dir, Herr. Herr, es reicht so, was ich habe, aber ich möchte mehr, dass ich mehr geben kann, Herr. Und ich möchte einfach glauben, dass dein Wort wahr ist. Und du hast gesagt, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben, Herr. Und so vieles dieser Liste haben wir nur gestreift, Herr. Und wir möchten mehr von dir, Herr. Und wir möchten mehr erleben, wie du Siege erreichst, Herr. Und wir möchten auch mehr ergriffen werden von dieser Barmherzigkeit, die Smith hatte, die ihn veranlasst hatte, seinen Lehrlingslohn auszugeben, um Kindern zu dienen. Die ihn veranlasst hatten, sein Leben aufs Spiel zu setzen, damit du groß herauskommst, Herr. Danke, dass du uns begegnest, Herr. Danke, dass du uns neu erfüllst, Herr. Halleluja. Ja, wir möchten noch eine Zeit einfach vor Gott bleiben, ein paar Lieder singen. Wenn du möchtest, dann komm doch nach vorne, es werden Gebetshelfer da sein. Die werden dich segnen, die sind nicht besser als du oder heiliger als du. Wir stehen alle vor Gott gleich, aber wir können einfach uns auch zusammenschließen. Und ich glaube, das bewirkt etwas auch in der geistigen Welt. Vanessa.